Ja, liebe Gemeinde, vor ein paar Wochen war ich am Kusee unterwegs zusammen mit dem Olli Schäfer und wir haben Leute angesprochen und angeboten, für sie zu beten oder gefragt, ob es ihnen gut geht, ob sie Schmerzen haben, ob sie Heilung brauchen. Und es ist sehr spannend zu beobachten, wie die Menschen reagieren. Ich hatte mir am Anfang immer vorgestellt, dass sie total ablehnend reagieren und dass viele einfach gar nichts davon wissen wollen oder irgendwie ja verärgert reagieren. Aber was mich erstaunt hat, viele sind sehr freundlich und manche lassen sich sogar auf ein längeres Gespräch ein. Manchmal kommt nicht viel dabei raus, aber vereinzelt hatten wir echt gute Gespräche, die sich dadurch ergeben haben. Aber nicht jeder reagiert positiv, das muss man auch sagen. Und ich erinnere mich an eine Situation, wir hatten eine Gruppe von Männern angesprochen und am Ende hat der Olli gefragt, wie ist es, kennen Sie Jesus? Und einer der Männer hat geantwortet, ja, Jesus, aber das ist nur was für Kinder. Wir sind erwachsen, Jesus ist nur für Kinder. Ist es so? Ist die Geschichte von dem Sohn Gottes wirklich nur etwas für Kinder? Eine Geschichte, die halt in einer Kinderbibel mit vielen Bildchen schön dargestellt ist. Ich sehe viele erwachsene Menschen hier, deswegen offensichtlich nicht. Aber diese Reaktion aufs Kreuz ist vielen wahrscheinlich nicht unbekannt. Dass man sagt, ja, da glauben halt kleine Kinder dran. Oder das ist nur für Leute, die irgendwie schwach sind und Halt brauchen. Das ist was für Leute, die nicht selber denken können. Ja, wenn man erwachsen ist, dann versteht man, dass das keinen Sinn ergibt. Und diese Reaktion ist nicht neu. Schon Paulus ist damals mit Jesu Botschaft nicht immer auf willige Zuhörer gestoßen. Oft haben die Leute ihm zugehört, aber die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Und davon schreibt er auch in seinem Brief an die Gemeinde in Korinth. Und da steht unser heutiges Predigtwort im ersten Kapitel. Da heißt es, schreibt er an die Gemeinde, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weisen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Juden Zeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Soweit das Predigtwort für heute. Ich stelle mir vor, wie Paulus damals bei seinem Aufenthalt in Korinth auf einer seiner Missionsreisen auf einem Platz steht und predigt. Und als er fertig ist, kommt ein Mann auf ihn zu, älterer Mann, schwarzes Tuch überm Kopf, eindeutig als Pharisäer, als Schriftgelehrter der örtlichen Synagoge zu erkennen. Und ihm ist die Wut im Gesicht anzusehen. Gerade, dass er sich noch zurückhalten konnte, nicht während Paulus gepredigt hat, ihn anzubrüllen. Und jetzt kommt er auf ihn zu und sagt, das ist Gotteslästerung, was du erzählst. Dieser Jesus hat sich für Gott ausgegeben. Er hat den Menschen gesagt, ihre Sünden sind vergeben, aber das kann nur Gott. Und selbst wenn er der Messias wäre, wo ist er dann jetzt? Warum ist Israel immer noch verstreut über alle Welt? Warum ist Jerusalem immer noch von den Römern besetzt? Dich sollte man einsperren, Paulus, für das, was du da erzählst. So in etwa könnte es sich angehört haben, was Paulus da an den Kopf bekommen hat. Und dann kommt vielleicht ein Mann zu ihm, gut gekleidet, sehr gebildet, und sagt, sag mal, Hörst du dich eigentlich selber reden? Hörst du, wie bescheuert das klingt, was du da erzählst? Gott soll als Mensch hierher gekommen sein und dann lässt er sich ans Kreuz nageln und stirbt. Und schau dir mal die Menschen an. Ja, nichts hat's gebracht. Immer noch Krieg und Armut, Unterdrückung. Weißt du, Paulus, deine Botschaft, die ist lächerlich. Und du tätest gut daran, endlich mal erwachsen zu werden und nicht so einem Unsinn nachzulaufen. Ungefähr 200 Jahre später kritzelt ein römischer Soldat eine Zeichnung an die Wand seiner Unterkunft. Und ich habe sie euch mal mitgebracht, so sieht es aus, quasi ein antikes Graffiti. Ein Gekreuzigter mit Eselskopf, davor einer, der betet und darunter die spöttischen Worte: Alexamenos betet seinen Gott an. Ein Gott, der an einem Kreuz stirbt, ein Narr. Ein Gott, der schwach ist. Für den Karikaturisten ein Esel. Ebenso wie der, der diesem Gott vertraut. Die römischen Götter sind ganz anders. Sie sind strahlend und schön, Ausdruck von Reichtum und Macht und Stärke. Ein Gekreuzigter mit einem Eselskopf. Liebe Gemeinde, dieses Bild ist die älteste Darstellung vom gekreuzigten Jesus überhaupt. Die älteste Kreuzesdarstellung, die wir haben. Kein frommes Andachtsbild, kein schönes Gemälde an einer Kirchenwand, sondern eine Verspottung. Ein Esel an einem Kreuz. Also wenn es dieser Gott nicht einmal schafft, seinen eigenen Sohn vor dem Tod zu bewahren, dann ist er wohl wirklich ein Esel. Und ein Esel ist, wer daran glaubt. So die Reaktionen der damaligen Zeit. Und vielleicht kommt es dem einen oder anderen bekannt vor, auch aus der heutigen Zeit. Paulus schreibt, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, so steht es bei Luther. Die Juden verlangen Zeichen, die Griechen sind auf der Suche nach Weisheit, nach der Erkenntnis, warum und wozu wir hier sind. Und Paulus erzählt ihnen von einem Mann, der 3 Jahre unterwegs war, der davon erzählt hat, dass Menschen zu Gott umkehren können, zurück in ihre eigentliche Bestimmung als Menschen finden können und dass das Reich Gottes nahe ist. Das hat Jesus gepredigt. Und dann wurde er von den Juden und den Römern gleichzeitig gekreuzigt als Verbrecher. Und jetzt gibt es eine kleine, aber schnell wachsende Gruppe von Leuten, die behaupten, dieser Jesus ist auch noch auferstanden von den Toten. Um ehrlich zu sein, ich kann die Reaktion der beiden Gruppen in gewisser Weise nachvollziehen. Wie absurd muss die Vorstellung für die Griechen sein, die von ihren Göttern weltliche Stärke, Prunk und Luxus gewöhnt sind. Ein Gott, der tot an einem Holzbalken hängt, passt da gar nicht ins Bild. Und die Juden in sehnsüchtiger Erwartung auf ihren Befreier, auf den Kämpfer, der einen Aufstand anführt gegen Rom und Israel endlich wieder in dem Land zusammenführt, das vor vielen Jahrhunderten einmal ihr Land war, so wie es in der Schrift versprochen war. Aber so kommt es nicht. Stattdessen ein Gott, der seinen Sohn schickt und ihn schmachvoll am Kreuz sterben lässt. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Es geht um die Botschaft des Kreuzes. Paulus schreibt, wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Kreuz ist der geniale Plan Gottes. Es ist der geniale Plan Gottes, um diese Erde und uns Menschen, die wir auf ihr leben, zu erretten. Und das Großartige ist, wir Menschen können gar nicht ganz begreifen, was da passiert. Das Ding ist so groß, Gott ist so viel größer als wir, dass wir nur in Ansätzen erahnen können, was es bedeutet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es ist auch gut so, denn wenn Gott so klein wäre, dass wir ihn begreifen könnten, dann wäre er kein Gott mehr. Wenn wir Gott und seine Handlungen komplett verstehen würden, dann wäre er zu klein, um Gott zu sein. Und als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, als ich diesen Predigttext durchgegangen bin, ist mir nochmal aufgegangen, wie genial Gott ist. Ich meine, alles fängt damit an, dass wir Menschen ein Problem haben. Wir glauben, dass wir richtig schlau sind und dass wir wissen, wie der Hase läuft. Und das Problem ist, dass wir nicht richtig schlau sind und dass wir nicht wissen, wie der Hase läuft. Und wir glauben, dass wir den besten Weg wissen, was wir hier auf der Erde zu tun haben. Wir glauben, wir wissen es besser als Gott. Wir vertrauen nicht darauf, dass Gott es gut meint mit uns und dass wir seinen Zusagen und seinen Anweisungen vertrauen können. Und wir gehen unseren eigenen Weg. Das nennt die Bibel Sünde. Dadurch ist unsere Beziehung zu Gott gestört und dadurch ist auch die Beziehung untereinander, unter uns Menschen, gestört. Und jetzt geht dadurch die Welt kaputt. Es passiert so viel Schlimmes in der Welt, was einfach dadurch kommt, dass wir Menschen unfähig dazu sind, in Frieden miteinander zu leben. Einfach, weil wir ein kaputtes Herz haben. Und jetzt kommt der erste Versuch Gottes. Gott sieht es und sagt, okay, der erste Versuch, die Menschen haben es nicht geschafft. Ich mache alles platt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Noah. Die Sintflut, Gott fängt neu an, weil die Welt einfach so schlecht war. Und dann geht's wieder los. Ja, die Menschen breiten sich aus und es klappt wieder nicht. Beim zweiten Mal ist das Problem immer noch da. Warum? Weil die Sünde immer noch da ist. Weil wir immer noch glauben, es ist besser, unser Ding durchzuziehen, als auf Gott zu vertrauen. Und Gott sieht diese Welt an und jetzt kommt das Geniale. Anstatt einfach zu sagen, das war's, ich gebe es auf mit den Menschen, das wird nichts mehr, reagiert Gott ganz anders. Er liebt uns so sehr, er liebt uns so unfassbar sehr, dass er sagt, ich mache einen neuen Plan, diesmal mache ich es anders. Und dann kommt dieser Punkt, wo Paulus schreibt, der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen und die Schwäche Gottes ist immer noch weitaus stärker, als die Menschen sind. Gott sieht, die Menschen schaffen es nicht, selbst wenn sie sich noch so sehr anstrengen. Und was ist sein Schluss daraus? Naja, wenn die Menschen es nicht schaffen, dann muss ich es halt machen. Dann muss ich es tun. Es muss Gott machen. Das ist dieser absurde Plan Gottes. Gott handelt für uns, weil wir es nicht selbst schaffen. Das ist gar nichts, was wir mit menschlichen Maßstäben irgendwie nachvollziehen können. Aber er bietet uns die Möglichkeit, diese Beziehung wieder heil zu machen. Wenn man nur das Kreuz anschaut, dann kann man sich schon denken, was soll das? Wieso hängt sich Gott ans Kreuz? Das Kreuz, das schändlichste Zeichen der damaligen Zeit, das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass ein Gott sich daran hängt. Naja, das Ding ist, wir müssten da sein, weil wir es verbockt haben. Aber, und das möchte ich dir heute klar machen in dieser Predigt, du bist so geliebt von Gott, dass er sagt, ich mache das alles für dich. Ich zahle alles für dich, den höchsten Preis, den es gibt. Einfach, weil ich mir nichts mehr wünsche, als dass unsere Beziehung wieder in Ordnung kommt. Und ich weiß, dass du als Mensch es nicht kannst und deswegen habe ich alles getan. Wir können nichts mehr hinzufügen. Wir können nicht durch eigene Werke noch irgendetwas daran ändern. Das hat auch der Wochenspruch für heute ganz gut ausgedrückt. Gott hat alles getan. Das Kreuz steht für einen Geist, der Scheitern und das Bewusstsein der menschlichen Begrenztheit mit einschließt. Ein Geist, der Menschen menschlich sein lässt, fehlerhaft und immer wieder an die eigenen Grenzen stoßend und gleichzeitig gerade so von Gott geliebt. Das ist das Geniale an diesem Plan. Und jetzt sind wir am Zug. Wir können eintreten in den Bund. Wir können das annehmen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Jeden Tag neu. Und da steckt diese Kraft drin, von der Paulus spricht, wenn er schreibt, für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich finde es total spannend zu sehen, dass es im Evangelium so viele Spannungen gibt, so viele scheinbare Gegensätze, die aber doch irgendwie zusammen existieren können, die sich aushalten. Und hier auch wieder, zum einen diese Schwachheit von Jesus, von Gott am Kreuz. Darüber haben sich die Leute damals ja lustig gemacht bei der Kreuzigung. Wir lesen im Evangelium, dass sie zu ihm hingegangen sind und gesagt haben, ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selber und steig vom Kreuz. Wenn du wirklich der bist, der du behauptest zu sein, dann bist du doch bestimmt so mächtig, dass du dich selber erretten kannst. Jesus sah da ziemlich schwach aus am Kreuz. Ohnmächtig. Und gleichzeitig, dadurch, dass Gott sich so schwach gemacht hat, war er stärker als alles, was ihn ans Kreuz gebracht hat. All die Sünde, all das Böse. Das Kreuz ist gleichzeitig der kraftvollste Ort für uns Menschen, weil wir durch das Blut, das Jesus da vergossen hat, gerettet werden. Ein Theologieprofessor hat einmal gesagt, am Kreuz sehen wir die stärkste Ohnmacht Gottes. Ich finde, das fängt diesen Moment ganz schön auf. Das Kreuz ist nicht nur für Kinder, um die Geschichte vom Anfang nochmal aufzugreifen. Ich glaube, die Kinder brauchen es noch am wenigsten unter uns. Sie brauchen es auch, aber wir haben es manchmal noch viel mehr nötig. Ich möchte Sie einladen, dass Sie einfach in der nächsten Woche mal sich Gedanken machen über das Kreuz. Woran denken Sie, woran denkst du, wenn du an das Kreuz denkst? Und da gibt es keine falschen Gedanken, da sage ich jetzt nicht, was rauskommen muss, damit man irgendwie besonders guter Christ ist oder so. Aber was siehst du, wenn du das Kreuz anschaust? Und ich möchte zum Abschluss dir sagen, was ich sehe, wenn ich das Kreuz anschaue. Ich sehe zum einen meine Schuld, den Grund, warum Jesus da überhaupt hängen muss. Ich sehe die Fehler, die ich begangen habe in meinem Leben, wo ich Menschen verletzt habe, wo ich an meiner Bestimmung vorbeigelebt habe. Und dass diese Schuld so schwer wiegt, dass ein Unschuldiger dafür so einen Tod stirbt. Ich sehe, dass Jesus mich befreit. Er befreit mich von genau dieser Schuld. Er schenkt es mir durch seinen Tod am Kreuz. Und ich sehe neues Leben. Am Kreuz beginnt mein neues Leben. Da darf ich alles zurücklassen, was mich hindert, zu Gott zu kommen. All das stirbt mit Jesus am Kreuz und ich empfange neues Leben einfach aus Gnade. Ich sehe die Hoffnung, dass ich einmal auferstehen werde. So wie es in der Schrift heißt, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und ich sehe die unbeschreibliche Liebe Gottes für mich, dass ich ihm so wertvoll bin, dass er alles gibt, um mich zu retten. Er gibt sich selbst. Ich schließe ab mit dem letzten Teil unseres Predigttextes, den möchte ich einfach nochmal vorlesen. Wenn wir also Christus als den Gekreuzigten verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie Nichtjuden, ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Der scheinbar absurde Plan Gottes ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen, und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.